Willkommen bei Next Level Change, Erfolgsfaktoren für Veränderung. Ihr Podcast für praxisnahe Impulse, die Ihre Veränderungsprojekte auf das nächste Level bringen. Durch die heutige Episode begleitet Sie Ihr Moderator, Professor Christoph Schönfeld. Viel Spaß!
Herzlich willkommen bei Next Level Change, deinem Podcast für zeitgemäßes Veränderungsmanagement. In unserer neuen Miniserie zum Bankensektor werfen wir einen Blick darauf, wie Veränderung in einer ja traditionsreichen Branche vollzogen werden kann. Und wir haben ganz, ganz unterschiedliche Top-Entscheider gewinnen können, ihre Wissen mit uns zu teilen. Und ich freue mich heute extrem auf das Gespräch mit Stefan Hell. Er ist Vorstandsmitglied und Sprecher des Vorstands der Volksbank Ulm-Biberach und ist einfach ein sehr, sehr erfahrener Bankmanager, der einfach seit vielen Jahren eine strategische und kulturelle Veränderung auch begleitet, immer auch mit dem Team. Das hatten wir auch im Vorfeld gerade schon besprochen, aber ich finde ihn da auch besonders, nämlich immer wieder auch die aktuellen Herausforderungen der Bank zu verstehen und auch im Spannungsfeld zwischen Regulierung, Digitalisierung, Kundenbedürfnisse und auch so einer regionalen Verantwortung hinzubekommen. Und ja, gemeinsam wollen wir beleuchten, wie Transformationen im Bankenwesen gelingen und welche Chancen sich für Genossenschaftsbanken und ihre Mitglieder ergeben und wie Führungskräfte auch in dieser Branche den Wandel vielleicht auch erlebt. Ja, auch als Vorstandsvorsitzende merkt man das ja auch, wie das sozusagen was mit der Organisation macht. Und deshalb freue ich mich extrem, heute den Stefan Hell mit an Bord zu haben. Stefan, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du dabei bist.
Vielen Dank, Christoph, für die Einladung.
Perfekt, genau. Und wir hatten uns so im Vorfeld mal überlegt, ein paar Themen anzusprechen. Und was ich zum Beispiel ganz spannend finde, was beobachtest du so bezüglich so vielleicht auch so der Dynamik im Bankenumfeld? Also ich erlebe da eine sehr, sehr hohe Dynamik gerade, auch also in ganz vielen Branchen, aber auch glaube auch so im Bankensektor das zu beobachten. Und wie erlebst du das denn so im Vergleich zu den letzten Jahren? Wird das irgendwie mehr oder was würdest du sagen, ist das irgendwie gleich bleibend so von der Komplexität und der Dynamik oder was verändert sich da gerade?
Also es ist definitiv zunehmend. Das behaupten auch Menschen, die jünger sind als ich, weil ich müsste ja immer den Faktor eigenes Älterwerden dabei auch ein bisschen teileliminieren bei meiner subjektiven Bewertung. Es ist aber immer mein Spruch, heute ist der langsamste Tag vom Rest meines Arbeitslebens. Das wird, glaube ich, immer so sein, dass Geschwindigkeit weiter zunimmt, Wissen zunimmt. Und das ist auch genau das Spannungsfeld, weil in diesem Veränderungsweg Menschen, wenn eine Geschwindigkeit sich erhöht, zunehmend einfach sich schwerer tun.
Das glaube ich auch. Und was ist so deine Antwort darauf? Also, oder was hat sich für dich bewährt, da nochmal so eine Unterstützung zu geben? Also ist das Thema, die richtigen Prioritäten zu setzen oder ist das Thema, ein Vorbild zu sein im Veränderungsprozess oder Sicherheit zu geben? Was sind so sozusagen deine Learnings, deine Lifehacks so in dieser Dynamik?
Also ich glaube, es ist multikausal. Da könnte man jetzt einen riesen Katalog aufstellen, der von gesellschaftlichen Einflüssen beginnt und sicherlich auch mit all den Themen, die du jetzt gerade schon angesprochen hast. Allen voran glaube ich aber, das ist tatsächlich der Fokus, der extrem wichtig ist, weil die Menge einfach, die an Themenmöglichkeiten im Raum steht, irre groß ist und täglich nochmal größer wird. Und das so zu selektieren, dass man einfach etwas sehr, sehr fokussiert betrachtet, in den richtigen Blickwinkel nimmt, das hilft. Damit grenzt man automatisch viele andere Themen erstmal ab. Und dann meine ich aber noch als zweites, die Leistung der Führungskraft wird auch stärker und stärker gefordert sein und ist heute schon gefordert, weil mit einer guten Führung eben all die Faktoren, die damit einhergehen an Unsicherheit, Ängste, was alles mitschwingt, eben auch gut begleitet und gemanagt werden können.
Ja, das beobachte ich bei dir auch und bei deiner Bank, dass so das Thema Begleitung auch von Veränderung einfach ein wichtiges Thema ist und dass das auch sozusagen hoch aufgehangen ist, auch bei euch im Vorstand. Und das finde ich, glaube ich, auch eine wichtige Voraussetzung, damit quasi da auch die Veränderung ja nachhaltig gelingt in der Organisation. Den ersten Punkt, den du genannt hast, Stefan, fand ich total spannend, so das Thema Prioritätensetzung. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schlüssel heutzutage, um zu wissen, worauf wollen wir uns konzentrieren? Wie macht ihr das bei euch bei der Volksbank? Wie priorisiert ihr denn die Themen? Also wie kann das sozusagen funktionieren? Sprichst du dich da ab oder nutzt du Daten oder wie geht das? Sprichst du mit anderen Vorstandskollegen, was die priorisieren? Also wie gelingt dir das?
Also es ist ein sehr, sehr auch wieder von verschiedenen Seiten beeinflusster Prozess, der am Ende des Tages tatsächlich in einem Steuerungsboard landet. Also Themen werden gesammelt aus den Fachbereichen, die werden dann eingegossen in eine Bewertungsmatrix jedes einzelnen Themas, wo nur mal exemplarisch betriebswirtschaftliche Auswirkungen, dafür vorher zu investierende Aufwände, interner, externer Art, einfach bewertet werden, auch die Wirkung in Qualität, auch Image beispielsweise bewertet wird. Und am Ende muss man sich das vorstellen, dass jedes einzelne Thema wie so eine Setcard ist, das dann aber zusammengeführt wird und abgeglichen wird in die Ressourcenbindung. Weil am Ende des Tages haben wir festgestellt, es immer ähnliche Bereiche sind, die von den Veränderungsthemen betroffen sind. Beispielsweise die IT. Wenn bei Veränderung heute fast immer irgendeine Software mit dabei ist, dann muss irgendwann auch mal die IT da sozusagen richtig anpacken. Und um da die Kapazitäten nicht zu sprengen und eben eine chronologische Abarbeitung der Prioritäten dann so hinzubekommen, dass am Ende des Tages nicht alle Ressourcen verplant sind, weil während der Umsetzungszeit erfahrungsgemäß ja immer noch zusätzliche Themen kommen, also auch Pufferzeiten werden eingebaut, ganz bewusst, erfahrungsgemäß immer zu wenig. Und am Ende des Tages hast du also dann, ich habe mich noch, ich sehe mich vor mir noch, als wir in einer Vorstandssitzung dann diese gefühlten 100 Themen durchgekaut haben, wo der Vorstand dann ungefähr 101 Mal sagt, ja, unbedingt machen, um dann aber zurechtgewiesen zu werden. Deswegen war es ein Findungsweg. Ja, ist ja nett, aber so viele Menschen haben wir gar nicht. Ihr müsst jetzt aus den 100 Themen jetzt in dem Beispiel 40 raussuchen und ihr könnt uns auch gerne noch 5 oder 8 dazu sagen, die wir dann, wenn wir die 40 gut bewältigen und immer noch Ressource übrig haben, trotz Pufferzeiten, die wir nicht verbrauchen dann eben, die wir dann noch hinterher schieben. Aber bitte füllt jetzt mal Platz 1 bis 40 mit den Themen aus. Das war für uns anstrengend, weil ja klar war, dass man dann 60 Sachen auch weglassen musste oder eben hinten anstellen. Die 60 verschwinden aber nicht, kommen wieder in die Wiedervorlage für dann die nächste Steuerung. Das war jetzt mal der Versuch, das ein bisschen so. Aber es ist eine sehr komplexe Vorgehensweise, die am Schluss hilft zu selektieren. Und wenn wir mit Zusatzthemen kommen, mach doch mal bitte das und das, dann werden wir immer ein bisschen zurechtgewiesen nach dem Motto, okay, dann sag uns bitte, welche Nummer fällt dafür weg?
Ja, also das ist, glaube ich, total klug, Stefan, da auch systematisch ranzugehen und nicht nur rein aus dem Bauch heraus zu sagen, okay, das hat jetzt die höchste Priorität, darauf sollten wir fokussieren. Das finde ich total klug. Wird das transparent gemacht und wird das sozusagen dann veröffentlicht oder wird dann sozusagen mit den Fachbereichen gesprochen? Das wäre, finde ich, glaube ich, auch nochmal eine ganz spannende Frage. Wie ist dann sozusagen der Prozess? Also ich kann, also kommen Themen dann bei euch quasi in das Steuerungsboard sozusagen, werden die vorgeschlagen oder bereitet ihr die vor oder wie funktioniert da sozusagen so die Resonanz zwischen euch und der Organisation? Also wie werden da die Themen bespielt?
Also wir haben ein tatsächliches Projektmanagement, wo das Ganze koordiniert wird. Das ist eine koordinierende Stelle, an die alle Fachbereiche ihre Themen auch einreichen, die dann in Abstimmung mit den Fachbereichen die jeweilige Setcard bewerten. Also es ist schon eine Vorbewertung da. Die kann natürlich immer ein bisschen von dem abweichen, was wir Vorstände möglicherweise sehen, aber es ist schon mal eine Grundlage da auf der Basis. Und ja, mit der Entscheidungsfindung, also die Plätze 1 bis 10 sind leicht zu befüllen. Ganz schwer sind die Plätze 39 und 40 zu befüllen, weil du ja da dann diese Kante hast, diese Grenze, jetzt um bei meinem Beispiel zu bleiben. Ja, und die werden tatsächlich kommuniziert. Da gibt es ein regelmäßiges Reporting, das ist bei uns zweimonatig, wo in einem Ampelsystem auch die jeweiligen Umsetzungsstände des Projektes dann in Prozentwerten angegeben sind. Und in Ampel heißt, so wie geplant, ist grün, auch wenn noch nicht umgesetzt. Du siehst also einen Prozentwert, beispielsweise da steht 30% und gelb. Dann heißt es, ja, wir haben 30% von dem Gesamten durchgeführt, aber wir hinken zeitlich dem ursprünglichen Plan hinterher.
Okay.
Oder auch geldmäßig. Beides könnte sein. Da musst du dann in die Setcard wieder reinschauen und dann siehst du, das Reporting geht an alle Bereichsleitungen. Das haben alle, es gibt eine Transparenz, es gibt noch ein abgespecktes Reporting für die Gesamtbank, das eingestellt und hochgeladen wird in einer Projektdatenbank, sodass jeder Mitarbeiter, meist natürlich in seinem eigenen Projekt, genau darauf schauen kann und dass an jedem Tag jeder schauen könnte, wo wir bei welchem Projekt genau stehen.
Ja. Ist das neu oder seit wann macht ihr das so? Also die Prioritätensetzung von den Projekten?
Also das war jetzt in wenigen Minuten zusammengefasst, was in 8 Jahren, glaube ich, entstanden ist. Okay, über viele Lernschleifen, das muss man dazu sagen, aller Fairness halber. Genau genommen machen wir es jetzt seit 1,5 Jahren, seit Februar 2024. Vorher war diese Steuerungsport schon auch existent, aber wir haben es geschafft, es jetzt mit unserer Strategie auch zu verknüpfen, weil in der Bewertung der einzelnen Projekte auch ein Abgleich erfolgt, auf welche Strategiewerte das einzelne Projekt nochmal zusätzlich einzahlt. Und deswegen haben wir die heutige Form seit 1,5 Jahren und davor gab es sozusagen Vorentwürfe immer mit etwas noch weniger weit ausgeprägten Modell.
Ja. Und würdest du sagen, so jetzt mit Blick auf die letzten 1,5 Jahre, dass der Mitarbeitende auch so ein Stück weit darüber mehr transparent bekommt, warum ihr folgende Prioritäten setzt? Also ist es sozusagen dann auch so für den Mitarbeitenden transparenter, warum jetzt Projekt A eher fokussiert wird im Gegensatz zum Projekt C beispielsweise und dass das auch positiv einzahlt auf sowas wie ja transparent, ich werde mitgenommen, ich weiß, wo wir hinstreben, also das ganze Thema strategisches Alignment, ja, oder was beobachtest du da? Weil es macht natürlich auch Arbeit, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist ja, man muss sich mit vielen Leuten abstimmen und man muss nachkontrollieren und man muss Prioritäten setzen und so. Dieser Findungsprozess, der ist ja auch anstrengend. Manchmal ist es ja auch angenehm, als Vorstand zu sagen, okay, ich bin davon überzeugt und ich habe die letzte Verantwortlichkeit, ich entscheide jetzt einfach mal. Das ist ja ein Weg, den du sozusagen nicht mehr so stark dann darüber fokussierst, sondern eher das Thema Integration, Transparenz, Mitnahme, Integration der Blick und der Perspektiven der Mitarbeitenden. Und hat das einen positiven Vibe, den du irgendwie so feststellst auf die Belegschaft?
Also ja, es ist aber nur ein Teil.
Okay.
Weil alleine das Tool ohne drumherum auch andere Mosaiksteine mit zu betrachten, nicht ausreicht. Das ist ein Teil des Ganzen.
Ja.
Wichtig ist am Ende immer der Mensch, da allen voran die Führungskraft, weil du musst es so sehen, jeder Einzelne sieht aus seinem Teilbereich ja eine sehr hohe Priorität von dem, was nach vorne gebracht werden soll und hat aber nicht den Überblick der anderen Bereiche und hat auch nicht den Überblick einer Gesamtbewertung. Deswegen im Transport für das Verständnis ist das Tool eine schöne Möglichkeit für eine Führungskraft, es zu nutzen und anhand der nicht eigenen Fachthemen, die eben auch wichtig sind, ein Verständnis bei den Mitarbeitern mit dem Tool zu erwirken. Aber alleine das Tool würde sicherlich nicht genügen.
Ja, finde ich auch ein ganz spannender Punkt. Auch das Thema Integration und auch die Bedeutung von Bereichen und auch von Führungspersönlichkeiten. Das ist, glaube ich, auch ein ganz spannendes Thema. Das hattest du ja auch am Anfang nochmal erwähnt, dass das auch ganz wichtig ist für erfolgreiches, zeitgemäßes Veränderungsmanagement. Da würde ich gerne auch mal drauf blicken. Was glaubst du, verändert sich gerade auch im Hinblick auf die Zunahme an Dynamik und Komplexität so die Rolle der Führungskraft? Wie verändert die sich und welche Begleitungsmomente habt ihr da auch? Oder seht ihr das und begleitet ihr das oder unterstützt ihr das? Und das ist, glaube ich, finde ich immer auch ein ganz spannender Punkt, ne, mit den Menschen, denen sozusagen die Veränderung zu vereinfachen beispielsweise. Und was macht ihr da? Was habt ihr da für Ideen?
Also allen voran ist erstmal die Erkenntnis wichtig, dass ja die Summe aller Führungskräfte unser Management ist. Weil Management funktioniert nicht von bei uns zwei Vorständen, die sich in ein Zimmerchen einsperren und danach 600 Mitarbeiter, die das toll finden, was wir da uns so ausgedacht haben, sondern am Ende ist es die Führungskraft, das Scharnier, die direkt bei dem Mitarbeiter eben sind und bei uns, wir sind eine Flächenbank mit über 100 Kilometer Ausdehnung, macht es dann nochmal den Unterschied. Also heißt die Einbindung der gesamten Führungsmannschaft auch in den Managementprozess, das steht allem voran. Und konkret zu deiner Frage, ja, Führungskräfte brauchen heute, glaube ich, anders als in der Vergangenheit nochmal eine stärkere Vorbildfunktion. Die brauchen auch Fehlerkultur, eine Nähe und vor allem auch eine persönliche, eine ja, emotionale Bindung zu den Menschen. Am Ende sind es immer die Menschen, die auch den Unterschied ausmachen. Und ich glaube auch, das Partizipieren, dass man Teilhabe ist am gesamten Management, dass man sich einbringen darf, schafft bei der Führungskraft, ich sage immer Kraft, Männlein, Weiblein gleichermaßen, ja, schafft da einfach auch eine ganz hohe Identifikation mit dem Ganzen und damit auch eine starke Motivation, auch gut zu führen. Und gute Führung ist natürlich ein Thema, das ist sehr, sehr breit. Da könnten wir jetzt bei einer guten Flasche Wein, glaube ich, den ganzen Abend drüber philosophieren, Christoph. Aber was uns eines gezeigt hat, Führungskräfte sind auch Menschen und diese Führungsmannschaft ist sehr, sehr heterogen. Und ein und der gleiche Wunsch von uns geäußert, wird von vielen ganz unterschiedlich verstanden. Und was und auch interpretiert und auch gelebt. Am Ende des Tages geht es darum, diese Bandbreite auch in eine engere Bandbreite zu bringen, in eine engere Leitplanke. Und da haben wir tatsächlich mit unserem Führungstool, das wir vor 3 Jahren implementiert haben, Monday Rocks, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Nicht jedes Team verwendet es, ist bei uns auf freiwilliger Basis. Aber die Teams, die es verwenden, insgesamt sind es 9 bei uns, die im Haus das Ganze schon verwendet haben. Also kann man da schon von Erfahrungswerten auch sprechen. Diese 9 Teams waren alle sehr begeistert. Warum? Weil die Anonymität in der Abfrage auch den stillen Menschen erlaubt, sich einzubringen und die Führungskraft damit ein sehr objektives und klares Bild bekommt von den Punkten, die dann weiter erarbeitet werden sollen und werden bei uns in Workshops und wo dann auch ein Abgriff da ist, dass das, was angesprochen wurde, in den Workshops bearbeitet wurde, hintendran dann wieder erfragt, dann auch die Erkenntnis und die Veränderung auch messbar wird. Also ganz konkret sichtbar. Führungsleistung sichtbar machen ist bei diesem Tool eine der tollsten Möglichkeiten, die wir sehr schätzen.
Ja, vielen Dank. Das freut mich auch, dass wir da eine gute Arbeit leisten können bei euch und euch unterstützen dürfen in der Veränderung und in Veränderungsprozessen und auch in dem Punkt, nämlich nochmal zusätzliche Informationen zu bekommen, mit denen ich dann einfach weiterarbeiten kann, ne? Mit denen ich sozusagen, die ich nutzen kann als Führungskraft, um quasi die Zusammenarbeit mit meinem Team zu stärken. Und ich finde das ganz faszinierend, dass du diesen Weg eingeschlagen hast oder dass ihr als Vorstände diesen Weg eingeschlagen habt, nämlich auch so ein Stück weit, so beobachte ich das, so Verantwortung stärker auch abzugeben im Sinne von Führung muss jeder leisten, der die Verantwortung für die Teams hat. Und das ist, glaube ich, auch durchaus ein Wechsel in der Art und Weise, wie geführt wird. Weil ich kann mich auch noch an Vorstände erinnern im Bankensektor, die sehr hierarchisch orientiert waren und die sehr klar von oben nach unten durchdekliniert haben. Und da stelle ich mir auf der einen Seite mutig vor, diesen anderen Weg einzuschlagen. Glaube aber auch, im langen Weg ist es, glaube ich, der einzige, nämlich du sagtest ja auch das Thema Mitarbeiterbindung und auch Integration und Beteiligung sind einfach viele Schlüsselfaktoren, die sich einfach Menschen immer mehr wünschen. Aber für dich persönlich, wie kam die Erkenntnis zu sagen, ich muss von diesem hierarchischen Moment, oder vielleicht war es ja bei dir auch, Stefan, in der Biografie, dass du sagst, das war für mich irgendwie nie so das Thema, aber das ist ja schon eine Kulturveränderung vielleicht. Und was hat dich dazu gebracht, zu sagen, den Weg schlage ich ein? Der ist für mich, glaube ich, genau der richtige und der zahlt sich auch ein auf den Erfolg unserer Gesamtbank.
Also auch da wahrscheinlich wieder vielschichtig. Vorne dran an Erziehung. Ich bin hierarchisch groß geworden. Ich bin 59 Jahre alt. Also ich bin das durchaus noch gewohnt, dass man da eben die Hierarchie lebt und auch spürt. Manchmal eben sehr, nicht wirklich immer zum Vorteil des Miteinanders. Kurzum, ich bin nicht als Vorstand geboren worden. Ich bin auch ganz normal in der Bank groß geworden. Ich habe eine Banklehre gemacht, habe mich da weiterqualifiziert und bin eben über verschiedene Stufen dann in meinem Leben und auch über verschiedene Arbeitgeber dann am Ende des Tages im Vorstand dann gelandet, was ich auch wollte, das nur ganz vorne dran. Aber ich habe immer eines erkannt, dieser Spruch, der eigentlich erstmal zum Lächeln zwingt, aber viel Wahrheit hat, nämlich wollen Sie mit dem Chef reden oder gleich mit jemandem, der sich auskennt, der nimmt an Wahrheit zu, wenn Größe zunimmt. Weil Menschen in ihrer Spezialrolle sehr, sehr tiefes Wissen haben und in einer Größenordnung, die halt jetzt bei uns 600 Mitarbeiter umfasst, ich unmöglich denen das Wasser reichen kann. Unmöglich. Das geht bei uns schon bei den Bereichsleitungen los, die halt nur ihren Bereich steuern. Und ich habe halt insgesamt 7 solcher Menschen bei mir an Bord. Also kann das gar nicht an Menge überschauen. Das hat 2 Komponenten. Das eine ist Vertrauen, weil, und das ist der Anfang von allem jetzt an der Stelle, dass du einfach auch den Menschen, die das den ganzen Tag machen, vertraust, dass sie das bestimmt gut können und gut machen, weil sonst wären sie da dauerhaft nicht. Das ist die Basis von allem. Und das Zweite ist, von Hierarchiedenke wegzugehen, weil die besten Ideen, die kommen bei uns tatsächlich von den Mitarbeitern. Und da gibt es auch ein System dazu, ein internes Vorschlagswesen. Meilenstein heißt es tatsächlich, für Einstein in Anlehnung, wo wir immer wieder staunen, was für, manchmal sind es ganz einfache Dinge, ja, aber aus der Praxis heraus, was für Impulse kommen. Und da glaube ich, ist Hierarchie eher behindernd. Das ist die Hierarchie ist wichtig, weil am Ende Bank natürlich als konservatives Konstrukt Klarheit auch braucht in der Abgrenzung, wer für was zuständig ist, wer welche Kompetenzen hat. So gesehen ist es nicht so, dass wir das nicht hätten. Ja, bei uns steht schon auf den Visitenkarten dann Bereichsleiter oder Abteilungsleiter oder dies und das dann drauf. Aber es steht eben auch Fachleiter oder Fachspezialist dies und das drauf. Es ist nicht immer nur die Führung, die Spezialitätenrolle und die das Weiterkommen im Beruflichen. Es kann auch durchaus die Spezialistenrolle sein. Und am Ende des Tages lebt ein Unternehmen, glaube ich, davon, dass es die Kompetenzen, die im Haus vorhanden sind, in Summe auch nutzt und nicht nur sehr selektiv einzelne Kompetenzen nutzt. Eher nachgelagert.
Ja, genau. Und ich glaube auch, dass es total gut ist, was du auch gerade schon gesagt hast, nämlich, dass man auch als Vorbild fungiert. Also, dass es immer noch Menschen gibt, die auch eine gewisse Orientierung sich über Orientierung auch freuen, über Ausrichtung. Und dass man da sozusagen dann vielfältiger unterwegs sein darf und auch als Vorstand und als Führungskraft auch Vorbild sein darf für zum Beispiel Offenheit für Neuerungen, ja, oder auch für den Mut, Dinge mal auszuprobieren und dass das sozusagen dann auch konkret sichtbar wird als Mitarbeitenden in meiner Führungskraft beispielsweise. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Wenn du auf die Veränderungsprozesse mal zurückblickst, die du schon initiiert hast oder die du begleitet hast, was würdest du dir wünschen oder was war so dein Learning? Was ist dabei total wichtig gewesen? Oder was könnte man oder was würde man vielleicht auch aus der Erfahrung der Veränderung, die du begleitet hast, sozusagen stärken oder ins Schaufenster stellen als besonders wichtig? Und genau, was wären das so für Punkte? Fällt dir da was ein, Stefan?
Also ich glaube, Menschen mitzunehmen ist extrem wichtig und um sie mitzunehmen, ist Transparenz wichtig, einfach offene Kommunikation. Weil dann, wenn die Klarheit da ist, wo wir heute stehen und wo wir morgen stehen wollen, also wenn jeder das Ziel kennt und vielleicht auch aktiv eingefordert wird, ob auf dem Weg es Sorgen und Nöte gibt, weil es sind eben oft Ängste, Ängste von, verliere ich meinen Arbeitsplatz dabei, wenn die neue Software installiert wird oder also manche Dinge, die es einsteuern, gar nicht im Radar haben. Und die aber trotzdem schwelen. Und deswegen meine ich, ganz vorne dran steht klare Kommunikation und Transparenz schaffen, klar starke Führung und auch Begleitung in der Führung und Mitarbeiter beteiligen bei dem ganzen Thema. Mitarbeiterbeteiligung. Und da gehört auch Qualifizierung dazu, dass du Menschen hast, die da einfach mitreden dürfen, mitreden können, was auch eingefordert wird. Das, glaube ich, so als Rahmen schafft die Möglichkeit, Dinge in Veränderung auch miteinander voranzubringen.
Ja, also ich finde es super nachvollziehbar und auch sinnlogisch im Sinne von, dass das sehr, sehr positiv darauf einzahlt, ja, die Zielerreichung schlussendlich, wie du das auch am Anfang gesagt hast. Es geht immer darum, auch da transparent und klar zu sein und da auch kommunikativ stark zu sein im Hinblick auf, warum verändern wir uns jetzt oder was ist der Grund für die Veränderung oder was ist das Ziel, was wir anstreben, und das wären sozusagen jetzt die Wege, die wir dafür gehen müssten. Das finde ich sehr, sehr nachvollziehbar und auch total klug. Einen letzten Punkt würde ich gerne nochmal mit dir besprechen, weil ich beschäftige mich auch sehr, sehr stark so, ne, auch bei Mandy Rocks mit dem Thema künstliche Intelligenz beispielsweise oder auch das Thema Evidenzbasierung. Wie siehst du das? Wie kann man das so ein Stück weit nutzen? Was siehst du da? Gerade auch vielleicht so in der Unterstützung von Führungskräften oder auch im Hinblick auf eine Begleitung von Veränderungen. Wie ist so deine Einschätzung? Ne? Wir hatten das im Vorfeld ja auch kurz besprochen. Du bist ja auch nah an der IT bei dir, darfst die ja auch mitverantworten. Und das ist ja irgendwie schon spannend, dann deine Perspektive darauf zu sehen. Und genau, wie könntest du die teilen?
Also ich finde, künstliche Intelligenz ist eine Riesenchance, ganz, ganz vorne dran. Die richtige Implementierung bei der wachsenden Bedeutung ist repetitive Aufgaben, die sich wiederholen, automatisieren, wodurch dann einfach die Mitarbeiter sich auf höherwertige Tätigkeiten dann auch konzentrieren können. KI-Systeme haben die Chance, datenbasierte Entscheidungen natürlich mit viel mehr Validität zu treffen oder sie zu unterstützen. Ich war erst vor kurzem beim Hautarzt und durfte erkennen, dass der seit 3 Jahren mit solchen Modellen arbeitet, ja, mit KI. Fand ich mega spannend, ja, habe ich dann ein bisschen gelöchert und ausgefragt und er hat dann auch ganz kleinlaut gesagt, ach, wissen Sie, ehrlich gesagt, die ist viel besser, als ich es bin, weil so viele Bilder, wie da drin abgeglichen werden in der Datenbank in Millisekunden, so viele werde ich in meinem ganzen Berufsleben nie sehen. Also das, was da rauskommt, ist einfach richtig, richtig valide. Und wichtig ist, glaube ich, dass Führungskräfte den Einsatz von KI klären, Ängste abbauen, um dabei auch die Akzeptanz zu fördern. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidendes Thema. Und wie bei fast jedem Tool ist es die Frage des intelligenten Einsatzes. Es gibt Grenzen von KI, wo es einfach um menschliche Themen heute geht. Möglicherweise mag das auch in der Zukunft sich nochmal verändern. Aber das, was heute KI schon leisten kann, gut mit einzubauen, das halte ich für einen tollen Schritt, um noch mehr Qualität zu bieten. Auch in der Führung. Auch in der Führung.
Ja, also das waren tolle Worte zum Schluss, Stefan, die mich da sehr auch positiv stimmen. Und ich glaube, das würde ich auch unterstreichen, so dass Führungskräfte da auch eine gewisse Verantwortung tragen, nämlich auch einfach Anwendungsfälle in die Mannschaft zu tragen, die einfach konkrete Verbesserung initiieren und die mir einen spürbaren Mehrwert liefern, wie du das ja auch gerade am Beispiel des Arztes genannt hattest. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz, ganz viele solcher Beispiele, die den Alltag im Arbeitskontext verbessern kann. Und ich glaube, dass da eine große, große Chance liegt. Und deshalb würde ich das ganz, ganz dick und fett unterstreichen, was du da gerade gesagt hast, Stefan, und würde mir wünschen, dass viele Banker, viele Vorstände mutig sind wie du und Lust haben, sich weiterzuentwickeln und vor allem auch Verantwortung gerne abzugeben mit dem Verständnis, dass es gerade in komplexen Situationen darauf ankommt, dass jeder mitmacht und dass jeder irgendwie engaged ist, sozusagen die Ziele der gesamten Bank zu erreichen. Und ja, ich habe es mir erhofft und es ist Gott sei Dank eingetreten. Ein tolles Gespräch, Stefan, mit dir und von daher herzlichen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne. Vielen Dank, lieber Christoph. Alles Gute auch weiterhin.
Danke dir.
Dankeschön.
Ja, wie immer durfte ich mir gerade den Podcast mit Stefan Hell erneut nochmal anhören und habe für mich so 3 zentrale Learnings, die ich mitnehme aus dem Gespräch. Und zwar fand ich ganz spannend, dass Stefan das Thema Prioritätensetzung in den Fokus gestellt hat. Denn er betont die Wichtigkeit, sich auf wesentliche Themen zu konzentrieren, um in einer hochkomplexen und dynamischen Situation einfach erfolgreich zu sein. Und die Fähigkeit, auf Prioritäten richtig zu setzen, hilft dabei, ja mit der Vielzahl an Möglichkeiten und Optionen besser umzugehen und sich da dann auch wirklich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das zweite Learning, was ich aus dem Gespräch mitnehme, ist so die Wichtigkeit der Führungskraft, auch die Rolle der Führungskraft in Transformationsprozessen. Dass es da vor allem darum geht, ja, die Führungskraft zu enablen, Veränderungsprozesse ja als Chance zu begreifen, nicht nur als Risiko. Und dafür muss einfach auch ja die Top-Führungskraft, der Vorstand, die Vorstände positiv einwirken, vorangehen und einfach auch die bestehenden Führungskräfte in der auch Unsicherheit unterstützen, dass einfach da ein gutes Management der Unsicherheit gelingt und auch, dass die Mitarbeitenden den Wandel nicht als Gefahr sehen, sondern ja im positiven Sinne integrativ darauf einwirken. Und das finde ich total spannend, auch diese Ängste, die immer auch mit Veränderung einhergehen, zu adressieren und auch gezielt und systematisch abzubauen und Motivation in Teams zu fördern. Und der dritte Punkt, den ich total spannend fand, den ich mitgenommen habe aus dem Gespräch mit Stefan, ist das Thema Transparenz und Kommunikation. Also gerade, dass die offene Kommunikation und Transparenz entscheidend sind aus seiner Perspektive, die Mitarbeitenden in den Veränderungsprozessen gut zu integrieren und auch einfach immer wieder abzudaten, wo stehen wir denn gerade? Was ist der Weg, den wir schon gegangen sind? War der gut? Und wenn der gut war, auch da positiv sozusagen einzurahmen und auch gleichzeitig zu sagen, okay, was müssen wir denn neu justieren, damit es sozusagen noch besser gelingt, die Ziele zu erreichen? Und auch gerade im Hinblick auf das Thema Ziele ist es einfach wichtig, das nehme ich aus dem Gespräch mit, da sehr klar zu sein, klar zu kommunizieren, wohin wollen wir und was ist mit der Zielerreichung dann auch verbunden? Also welche Verbesserungen gibt's und warum machen wir den Weg überhaupt? Und warum ist diese Veränderung notwendig und hilfreich, um sich einfach am Markt besser zu positionieren und auch einfach zukunftsorientierter aufzustellen und auch dabei immer wieder die aktive Mitgestaltung mit allen Mitarbeitenden, sich auch auf den Wandel einzulassen und dort auch einfach im Wandel mitzugehen, war irgendwie sehr deutlich aus dem Gespräch abzuleiten. Und das sind so meine Top 3 Learnings aus dem Gespräch mit Stefan Hell. Und ja, seid gespannt. Es gibt ganz spannende weitere Folgen in dieser Miniserie und habt Lust da einfach rein zu fokussieren. Und jeder Gesprächspartner, jede Gesprächspartnerin hat bis jetzt irgendwie ganz unterschiedliche Dinge fokussiert. Manchmal gibt es aber auch Überschneidungen und ich finde, man zeichnet jetzt schon ein klareres Bild, was in Transformationsprozessen im Kontext der Banken zentral und notwendig erscheint.
Vielen Dank fürs Zuhören bei Next Level Change, Erfolgsfaktoren für Veränderungen. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, abonnieren Sie jetzt unseren Podcast und bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Bis zum nächsten Mal, Ihr Team von Next Level Change.